Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich begrüße im neuen Jahr. Wie lange darf man eigentlich noch gutes neues Jahr wünschen? Was ist deine Theorie, lieber Thomas in München?
Ja, hallo Christian in Köln. Bis Ende Januar mache ich das immer.
Bis Ende Januar?
Ja.
Ich habe irgendwo die Tage die Theorie oder die These oder so. Solange man noch irgendwo Weihnachtsbäume auf der Straße sieht, also so rumliegen sieht, solange die noch nicht alle weggeräumt sind, solange kann man noch gutes neues Jahr wünschen.
Naja, du kannst auch, wenn du jemanden in China anrufst, kannst du länger neues Jahr.
Ja, das ist okay. Ja, das ist natürlich. Aber wollen wir mal bei den Leuten bleiben, die den gregorianischen Kalender, ist es doch, glaube ich, oder? Nutzen. Du bist gut rübergekommen, dir geht's gut, du bist immer noch in der Swift-Welt unterwegs und wir freuen uns auf das neue Jahr.
Definitiv. Mit vollem Elan gehen wir in die neue Radsportsaison, die jetzt auch schon läuft mit Teilen schon. Am nächsten Wochenende geht's dann auf der anderen Seite des Erdballs schon so richtig los.
Im schönen Australien. Ach, was wäre ich jetzt gerne da? Das ist schön warm. Obwohl, ich habe die Tage gelesen, es sind jetzt 43 Grad. Das ist vielleicht jetzt auch doch ein bisschen zu viel des Guten auch für mich, der ja sonst mit Hitze weniger Probleme hat. Aber ja, wir steigen mal kurz. Wir dachten, bevor es jetzt richtig losgeht mit der Tour d'Auvergne, möchten wir einfach mal so einen kurzen Abriss geben, was uns in dieser Off-Season, die ja eigentlich auch keine Off-Season mehr ist, so untergekommen ist, wir mitbekommen haben und so weiter. Ich sehe gerade den einen Punkt, den ich noch anbringen wollte, hast du ja hier doch drin. Verdammt. Dann habe ich nur noch einen Punkt, den ich noch unterbringen wollte. Ja, ich sag einfach, wir gehen die Liste chronologisch durch und ich packe meinen Punkt noch, wo wir freuen wir uns am meisten darunter. Vingegaard fährt Giro. Also, das erste Mal, ich glaube, die korrekte Meldung müsste dann lauten, Vingegaard fährt Double, Giro und Tour.
Ja, er fährt jetzt nicht nur den Giro d'Italia. Könnte ja auch sein, dass er den Giro und die Vuelta fährt. Nein, er kombiniert wie Tadej Pogacar vor 2 Jahren den Giro d'Italia mit der Tour de France und versucht jetzt die dritte Grand Tour dann auch zu gewinnen. Die Tour de France hat er ja schon 2022 und 2023 zweimal gewonnen und die Vuelta im letzten Jahr auch einmal und möchte da gerne in diese illustre Reihe von dreifach Grand Tour Siegern eintreten.
Nachvollziehbar. Ist es auch so ein bisschen, naja, dann habe ich das schon mal im Sack, dann kann ich vielleicht bei der Tour ein bisschen entspannter auffahren. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube, er wird mindestens genauso heiß dann in die Tour gehen, vor allen Dingen mit dem Rückenwind eines Giro-Siegs potenziell. Wenn er überhaupt eine Chance hat.
Ja, auf jeden Fall. Also das nimmt eine Menge Druck schon mal weg und wenn man jetzt so sieht, wie die letzten, sag ich mal, 2 Jahre auch gelaufen sind in Richtung Tour de France, klar, 2024 war das, wo er diesen schweren Unfall hatte und auch da ziemlich handicapiert an den Start kam, aber im letzten Jahr auch mehr oder weniger chancenlos war gegen Pogacar. Warum sollte man sich nicht auf die Rennen fokussieren, wo Pogacar nicht am Start ist, solange man die gewinnen kann und am Ende, sagen wir mal in 10 Jahren, wenn jetzt Vingegaard seine Karriere irgendwie in 5 Jahren beenden sollte, fragt keiner mehr nach, wer war denn da überhaupt bei dem Giro d'Italia am Start, da steht nur sein Name in der Siegerliste und er ist dann einer der wenigen, der alle 3 Grand Tours gewonnen hat.
Das ja, aber andererseits könnte man genauso nachdenken, naja, wenn du bei der Tour startest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Zweiter bist, ganz groß. Wenn du beim Giro startest, da starten ja alle, die nicht gegen Pogi fahren wollen, dann wirst du da vielleicht nur Dritter. Weil, weißt du, dann vielleicht ist die Klasse des Giros jetzt einfach auch deutlich größer.
Ja, die ist schon groß, sage ich mal, aber es ist jetzt immer noch die
ist immer noch weniger.
1B-Garde der Grand Tour-Fahrer. Also es läuft Stand jetzt ja so darauf hinaus auf so eine Revanche der letzten Vuelta. Vingegaard gegen Almeida, also ich sage mal, mit dem 1B oder mit der zweiten Reihe von UAE muss sich da Vingegaard erstmal wieder auseinandersetzen und messen. Bei der letzten Vuelta war es ja dann auch, ja, nicht richtig knapp, aber doch lange spannend. Mhm. Und ich glaube, dass da Almeida auch sehr motiviert ist, diesmal den Spieß umzudrehen.
Ja.
Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, der Abstand, also es lässt sich relativ gut kombinieren in diesem Jahr, Giro d'Italia und die Tour de France. Der Giro geht am 31. Mai zu Ende, die Tour de France beginnt, meine ich, am 4.7. Also von daher hat man da einen gewissen Abstand.
5 Wochen ungefähr,
nicht,
ja.
Nicht wie in einem Olympiajahr, wo hatten wir es, ich glaube 24 war das, als die Tour de France dann schon im späten Juni anfing.
Ja, und es ist ja vielleicht so ein bisschen der Gedanke dahinter, wir müssen mal was anders machen, weil jetzt, man hat ja gemerkt, die letzten Jahre, so wie sie es da gemacht haben, war er gut, war er Zweiter, aber hat halt nicht gereicht, ne, und ja, vielleicht mal einen anderen Impuls, anderen Reiz, andere Herangehensweise, das, ich hätte das auch für gar nicht falsch, das zu machen, ja, und boah, Poggi, hat sich aber noch nicht, er wird jetzt nicht auf einmal sagen, ach komm, mache ich das auch. Das finde ich ja extrem witzig.
Nee, der hat andere Ziele. Also der fährt, ja, also hat sich auch sein Rennprogramm dieses Jahr ein bisschen umgestellt. Also es sind Rennen dabei, die jetzt in der Vergangenheit noch nicht gewonnen
hat.
Also
man sagt ja nicht, die er noch nicht gefahren ist, sondern die er noch nicht gewonnen hat.
Ja, ist ja auch gut, dass du noch andere Ziele hast und andere Reize. Der fährt die Tour de Romandie und die Tour de Suisse. Der hat da beide noch nicht in seinem Palmarès stehen und ansonsten ist es mit Ausnahme der Tour de France ja bislang ein reiner Eintageskalender, Eintagesrennkalender, und das sind ja auch genau die Sachen, die ihm noch fehlen. Also Milan-Sanremo und Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, das hat ihm, glaube ich, im letzten Jahr sehr gut gefallen, deswegen steht er da auch wieder am Start und möchte da unbedingt gewinnen. Aber diese beiden Rennen, wie gesagt, also der sehe ich aktuell nur einen Fahrer, der ihn da schlagen kann, und in Normalform tut er das eigentlich auch. Milan Sanremo ist noch ein bisschen ausgeglichener als Paris-Roubaix, das ist Mathieu van der Poel. Mhm. Ja, aber ich glaube, gerade Milan Sanremo ist Pogacar sehr ambitioniert, das in diesem Jahr unbedingt zu gewinnen. Also es gab Ende Dezember war das eine Trainingsfahrt der UAE-Mannschaft in Spanien an diesem Col de Ratis, wo sie sozusagen die Attacke an der Cipressa schon mal geprobt haben und dort den Strava KOM auch pulverisiert haben, also Pogacar zumindest.
Ja, ich glaube, ich hatte Bilder gesehen von unserem alten guten Nils Pollitt von dem Tag, wo er ziemlich am Ende war. Das sah sehr lustig aus. Ja, wie gesagt, also niemand hier hat etwas gegen ihn einzuwenden, und sind wir gespannt. Also ich freue mich, ich glaube insbesondere da gerade von dir das erwähnte Paris-Roubaix, das ist, glaube ich, ich darf ja jetzt nicht vorweggreifen, aber das wird auf jeden Fall ein Fest, und da bin ich sehr gespannt, ihn da zu sehen. Nächster Punkt.
Hat mir da nicht schließt an dem vorigen Punkt.
Ja, so ein bisschen schon. Wir bleiben ja gleich im Team.
Ja, wir bleiben im gleichen Team. Wismar Liesebike, Simon Yates hängt sein Rad an den Nagel, hört auf, was relativ überraschend kam, weil er ja noch im Dezember, meine ich, auch mit in dem Teamcamp war. Mhm. Und die Entscheidung hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht, auf den falschen Fuß getroffen. Für ihn sei es jetzt der richtige Zeitpunkt, und es ist offenbar eine Entscheidung, die er mit seiner Familie zusammengetroffen hat. Ein paar Fragezeichen bleiben da natürlich. Also ich weiß nicht, ob du dir das erklären kannst, dass jemand sozusagen Teile der Saisonvorbereitung noch mitmacht und die Mannschaft mit ihm auch schon das, also so Rennplanungen macht und alles, und er dann plötzlich sagt, jetzt fahre ich dann doch nicht weiter.
Irgendwie schon. Also ich kann mir das, wie viele Jahre ist er jetzt Profi? Ich würde jetzt tippen einfach mal 14, 15, ich guck's gerade mal nach. Du bist ja in so einem Trott, du bist gefangen, du hast deinen Vertrag, dein ganzes Leben besteht daraus, und zu irgendeinem Punkt, und es läuft halt, ne? Es läuft einfach so weiter, ohne dass du irgendwas tun musst oder kannst. Retired 26, ist 8, ach Gottchen, ist er noch viel mehr.
18 Jahre. 14 ist er Profi.
Ach so. Suspended, der war mal gesperrt, das wusste ich gar nicht mehr. Weswegen denn? Egal. 10 Jahre, ne? Also ne, mit Orica Greenwich, okay, dann war er jetzt, wie viele Jahre hast du gesagt? 12 Jahre, ja, lang war gar nicht so verkehrt. Du bist in so einem Trott drin, es läuft, es passiert, und du denkst auch gar nicht drüber nach, und dann kommt das, und dann kommt der Schritt, und der Schritt, und der Schritt, und irgendwann merkst halt, wachst du morgens auf und denkst so, nee, das ist es nicht mehr. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, irgendwie, dass es so läuft und irgendwie dann irgendwann wie so ein der Mann mit dem Hammer beim Rennen kommen kann, der weswegen du auf einmal nicht mehr weiterfährst und das vielleicht auch im übertragenen Sinne im normalen Leben, ne? Und dass sie dann irgendwann sagen, nee, ist aus. Ich meine, er war jetzt, wie viele Jahre war er bei Team Visma? War jetzt noch 2 Jahre? Das war für ihn vielleicht ja auch nochmal.
Ein Jahr war er da nur.
Also ein Jahr?
Ist okay. Vor der letzten Saison dahin gewechselt und auch da war er so vorher so, dass er lange bei Jayco war, beziehungsweise die ganze Zeit Orica mit Chilton, also in welchem Namensform dieses Team auch immer existierte. Und dieser Tapetenwechsel ihm dann nochmal gut getan hat. Er hat dann den Giro d'Italia gewonnen, was schon bemerkenswert ist, dass jemand, der 2018, meine ich war es, die erste Grand Tour gewonnen hat, dann 7 Jahre später danach seine zweite gewinnt. Das gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz selten. Und was will der sonst noch großartig gewinnen? Also wenn man sich auch seinen Fahrertyp anguckt, er ist ja im Prinzip ein reiner Kletterer. Die Tour de France wird er aus eigener Kraft nicht mehr gewinnen. Das wäre jetzt noch ein höheres Ziel als der Giro oder die Vuelta. Und auch diese beiden Rennen, wird für ihn schwierig, das nochmal zu wiederholen.
Ja, das war für mich eine der Etappen des letzten Jahres. Ne? Und sowas, ich glaube, das ist, natürlich muss man immer über den Elefanten im Raum sprechen, dass irgendetwas vielleicht jetzt nicht rauskommen soll oder weswegen er jetzt aufhört und so weiter. Das hat man ja auch an verschiedenen Stellen zwischen den Zeilen gelesen. Ich hoffe einfach, dass der wirklich einfach durch war. Also, was heißt, ich hoffe, dass er durch war, das klingt so blöd, aber dass der einfach jetzt mit seinen 33 Jahren, hat er auch noch einen interessanten Artikel, ich weiß gar nicht, ob du ihn auch gelesen hast, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen, so nach dem Motto, da hat er sich auch ein Fahrer geäußert im Teamcamp, dass die Profis heute einfach nicht mehr so lange auf dem Niveau fahren können wie früher, weil alles einfach anstrengender geworden ist. Man könnte natürlich, ne, das Argument, okay, er hat 2018 die Vuelta gewonnen und 7 Jahre später den Giro, ist schon eine lange Phase dazwischen. Was war dazwischen und warum jetzt auf einmal kommt er mit dem neuen Team direkt so weit? Ne? Aber ich glaube, diese Etappe war auch eine besondere Konstellation. Das wird man, wenn man in 10 Jahren über diesen Giro spricht, sagt man nicht, das ist ein Giro-Gewinner, sondern das war der Giro-Gewinner mit dieser echt krassen Etappe und dem Glück oder vielleicht Glück nicht, aber gewinnt sich ein Giro mit Glück, aber es war eine besondere Konstellation an dem Tag, bei dieser Etappe, in dieser Entscheidung und vielleicht sagt er sich, ey, besser wird's nicht, lass mich aufhören, mit 33, der wird doch mit Sicherheit, ist der jetzt einer von den Leuten, die im Radsport erhalten bleiben und irgendwo in einem Team unterkommen, also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken bei ihm. Und
wenn er überhaupt Lust drauf hat, vielleicht zieht er sich ja auch komplett irgendwie ins Privatleben.
Natürlich, wenn er es will, das ist immer vorausgesetzt, ne? Wenn er es will, wird
also
er mit Sicherheit.
Also wenn ich jetzt höre, dass seine Familie ihn dann auch lieber zu Hause hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für ihn ja erstmal ruhig wird, was den Radsport irgendwie angeht.
Ja, aber ich rede jetzt über einen Zeitraum, lass es mal in 4, 5 Jahren oder so, ne? Vielleicht auch als Kommentator oder so. Er wird irgendwo seinen Weg gehen oder wenn er noch nicht ausgesorgt haben sollte, was ich, weiß ich nicht, hat er die Kohle raus? Muss der noch arbeiten? Fällt mir schwierig zu beurteilen, ne? Wenn er noch
hängt
arbeiten
ein bisschen muss. Vielleicht von seiner Anlagestrategie des Geldes, was er verdient hat.
Ja, ne, aber ich glaube, selbst wenn er es nicht ausgesorgt hat, wird er mit Sicherheit irgendwie eine Möglichkeit finden, noch sein Auskommen zu kriegen. Und also ich finde das eigentlich eine vernünftige Entscheidung.
Andererseits muss man natürlich sagen, für das Team ist das natürlich ein herber Verlust. Ich habe ja auch einen Artikel verlinkt dazu, der heißt, wie der Yates-Rücktritt die Machtverhältnisse im Radsport verschiebt. Das ist jetzt ein bisschen, finde ich, zu überspitzt, weil die Machtverhältnisse waren schon vorher so in der letzten Saison, dass das Team Visma Liesebike, was die Grand Tours oder was die Helferriege bei Grand Tours für Vingegaard angeht, nicht mehr die Übermacht war, sondern das Team UAE dann letzten Endes auch schon stärker war. Aber jetzt mal mit Blick auf die Tour de France nochmal, wo ein Yates dann hätte, der wichtigste Mann in den Bergen, der Lieutenant von Vingegaard hätte sein sollen, Fehlt natürlich jetzt eine Stütze für das Team. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die Transferpolitik des Teams, ja, sind das schon einige starke Verluste, die die da hinnehmen mussten. Also Dylan van Baarle hat ja jetzt auch das Team verlassen, beispielsweise. Thijs Benoot ist auch gewechselt. Kian Uytebroeks, auch wenn er zuletzt bei dem Team jetzt nicht mehr so viel gerissen hat. Olaf Koy ist weg. Also von daher mussten die schon ganz schön Abgänge jetzt verkraften. Und
so richtig was gekommen?
Es sind interessante Transfers, sagen wir mal so. Beispielsweise haben sie ja Anton Schipper, also einen hoffnungsvollen deutschen Fahrer, der Mitte letzter Saison im Prinzip schon da war, geholt. Piganzoli und Fiorelli, zwei italienische Fahrer. Piganzoli und Fiorelli sollen, glaube ich, jetzt auch den Giro mitfahren. Aber ansonsten sind es halt eher Perspektivfahrer, keine fertigen Fahrer, die man jetzt hier geholt hat, die sofort das Team verstärken. Ja, und es bleiben als Aushängeschilder Jonas Vingegaard, Wout van Aert nicht zuletzt deswegen sprechen wir auch gleich schon drüber über die Tour d'Ander. Ist es für mich der, sag ich mal, wie sagt man das auf Deutsch, der Durchbruchskandidat des Jahres oder das Top-Talent für dieses Jahr. War im letzten Jahr auch schon Matthew Brennan, der mit 20 Jahren jetzt wie viele Siege hat er schon? 12 Siege schon hat. Zwei Etappen letztes Jahr bei der Deutschlandtour, hat er zwei Etappen bei der Deutschlandtour gewonnen, rund um Köln schon gewonnen.
Dann kannst du alles. Wenn du das gewinnst, kannst du alles. Dann ist das Rennen, sky the limit.
Ich sage jetzt mal noch nicht die ganz, ganz großen Rennen, aber Etappen bei der Katalonien-Rundfahrt beispielsweise in dem Alter extrem kompletter Fahrer, auch was die Klassiker angeht. Da darf man sehr gespannt sein.
Wenn man auch noch darüber spricht, dass Yates aufgehört hat, kann man natürlich nicht vergessen zu erwähnen, ich komme auf Richie Porte, aber meine ich den auch gar nicht. Gerald Thomas auch aufgehört hat. Was jetzt aber weniger überraschend war.
Ja, stand ja schon lange in der letzten Saison fest, dass er aufhört und er ist jetzt im Management.
Der hat den direkten Weg genommen ins Cockpit.
Von Ineos Grenadiers. Interessant in dem Zusammenhang, wo du Geraint Thomas ansprichst, denkt man natürlich auch sofort an Chris Froome.
Stimmt.
Also der hat jetzt keinen Vertrag mehr. Ich habe zuletzt nichts mehr gehört und bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt nochmal die Hoffnung hat, irgendwo
einen
Schlupf zu finden oder ob er jetzt dann sein Rad komplett an den Nagel hängt.
Das Krasse ist, wenn du diese in der Pro Cycling Stats Chris Froome anguckst, diese Punkte, die man sammelt, wie viel, also er hat 2025 und 2024 10 Punkte, ich glaube, die kriegst du wahrscheinlich, wenn du mit den Rennen um Kirchturm irgendwo am Start stehst. Also das ist ja wirklich, er war eine Zeit lang sehr groß und jetzt, er fährt ja auch seit, weiß ich nicht, Barlow World war 2008, da kann man jetzt auch mal, also da muss man vielleicht auch mal die Realität ins Auge blicken mit 40, dass jetzt mal Schluss ist. Aber Gerald Thomas, ich wollte es nochmal erwähnen, mit wo Yates jetzt aufhört, klar, das war bekannt, aber irgendwie, der war Lisa, ist ja dann doch immer noch irgendwie ein Fahrer gewesen, der auch für eine Ära steht bei Ineos oder Team Sky oder wie man das Team dann auch immer nennen mag. Jetzt ist mir hier der Monitor abgeraucht. Alles weg. Naja, insofern.
Ja, aber es ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt in unserem Programm. Noch zwei Transfers.
Natürlich, dahin wollte ich zum Oscar.
Die wir erwähnen wollten, ja, du hast es gesagt, Geraint Thomas war lange Zeit das Aushängeschild vom Team Sky, auch sozusagen die Markenidentität, wenn man so möchte, nämlich ein Brite in einem britischen Team. Und dementsprechend habe ich jetzt auch mal den Artikel verlinkt, Oscar Only gives Ineos a narrative again, also er gibt ihnen wieder eine Geschichte zu erzählen für die Mannschaft, die in den letzten Jahren ja doch so ein bisschen nach ihrer Identität gesucht hat, was sind wir jetzt, sind wir ein Team, das eine Grand Tour gewinnen kann, Sind wir ein britisches Team? Sind wir ein internationales Team? Sind wir ein Sprintteam? Wir wissen es nicht so genau. Nach dem letzten Tour de France-Sieg 2019 von Bernal hat man doch so ein bisschen, ja, so den Sinn des Seins irgendwo verloren. Mhm. Und jetzt mit Oscar Unde, den vierten der Tour de France des letzten Jahres, verpflichtet von Team Picnic PostNL, auch gegen eine, glaube ich, gar nicht mal so geringe Ablösesumme.
Also 6 Millionen, habe ich irgendwo gehört?
Ja, es kann hinkommen. Es ist jetzt, wird doch immer mehr zum Gang und Gäbe, sage ich mal, im Radsport, dass auch für so Fahrerwechsel Ablösesummen bezahlt werden. Also wenn wir jetzt gerade diese Saison gucken, Remco Evenepoel wurde von Red Bull aus dem Vertrag rausgekauft von Suter Quickstep.
Weißt du da die Summe?
Ich meine, es waren so um die 8 Millionen wird kolportiert. Juan Ayuso wurde herausgekauft von Lidl Trek aus dem Vertrag von UAE, glaube ich, für um die 10 Millionen sogar. Also diese Teams mit einem großen Budget können sich sowas natürlich leisten. Und ich glaube, es wird bei größeren Fahrern in Zukunft eher die Regel als die Ausnahme sein, dass so bestehende Verträge wenig bedeuten und ja, dass da das eine oder andere Team mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Und was letzten Endes eigentlich, das kann man schlecht finden mit den Ablösesummen, aber ich gut finde, dass Fahrer oder sage mal sehr gute Fahrer auch mal das Team wechseln, um da vielleicht ein bisschen Ausgeglichenheit in der Spitze wieder zu haben.
Ja, und ich habe auch irgendwo mal das Argument, ich weiß gar nicht, ob es da um Radsport ging oder um irgendeinen anderen Sport, dass natürlich auch dass die Teams, das kann man auch wieder gut und schlecht finden, dass die Teams die Talente nach vorne bringen, fördern und so weiter, dann auch dadurch ein bisschen das entgolten kriegen. Ne? Also das, weiß nicht, ob dieses Argument gültig ist, keine Ahnung, aber ne, das
kommt drauf an, also welchen Transfer man jetzt anguckt. Also im Falle von Oscar Unde ist es natürlich so, dass das, kann man auch schnell nachvollziehen, warum das Picnic PostNL gemacht hat, weil sie sind eines der Teams, was, sag ich mal, in der finanziellen Nahrungskette der World Tour ziemlich weit unten angesiedelt ist. Und durch diesen, sag ich mal, was hast du gesagt, wie viele Millionen?
Ich habe 6 Millionen, meine ich.
6 oder 7 Millionen, ja, das ist natürlich für ein Team, was mit einem niedrigen Budget arbeitet, eine horrende Summe, mit der man schon eine halbe oder eine ganze Saison fast finanzieren kann.
Ich meine mich nämlich erinnern zu können, als wir angefangen haben hier vor, weiß ich nicht, 12, 13, vor etlichen Jahren, da erinnere mich auch noch dran, dass wir irgendwann mal darüber gesprochen haben, dass das Team Sky dann ein Budget von, ich glaube, 12, 13 oder 14 Millionen hatte. Und wir so, boah, krass, ey, so ein Radteam mit so einem. Und jetzt zahlt man die Hälfte davon nur für ein Fahrrad, um einen Fahrrad zu bekommen.
Jetzt
und
reden wir bei den Top-Teams um 50 oder 60 Millionen.
Eben, und das kannst du nicht nur durch die Inflation erklären. Auch da geht die Spirale immer weiter hoch. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Glaubst du, wenn man den, also man hat ja, Ineos hat ja mutmaßlich an Remco auch hinterher gelaufen wie sonst was. Aber dass das nur 2 Millionen mehr war, die Red Bull bezahlt hat, also sagen wir Red Bull statt Buransko, die Red Bull bezahlt hat, statt anstatt die 6 Millionen für Oscar Unde, da hätte man die 2 Millionen doch auch noch bei Ineos irgendwo aus irgendeinem Öltank kratzen können, oder?
Naja, die Frage ist dann, oder also das Finanzielle ist die eine Komponente, 7 Millionen sollen es gewesen sein bei Remco Evenepoel. Die finanzielle Seite ist die eine Komponente, die andere Komponente ist das, was der Fahrer möchte und welchen Eindruck. Du musst dich ja letzten Endes auch so ein bisschen, wenn du ein Team bist, das so ein Fahrer kaufen will, bewerben bei dem Fahrer oder den ein bisschen umgarnen. Und dann ist halt die Frage, was kann ich da bieten als Team? Und ich glaube, was die Infrastruktur angeht, gerade mit den Möglichkeiten, die Red Bull hat, auf Performance-Seite, ist es dann doch ein bisschen besser aufgestellt als bei Ineos.
Meinst du? Okay, du bist von uns immer noch derjenige, der in 99 von 100 Fragen die beste Antwort weiß. Deswegen, wenn du das sagst, dann glaube ich das. Ich dachte, dass wir zumindest noch gleich in der Hinsicht gleichwertig wären. Und dass dann ein Fahrer einfach nur nach dem Budget noch entscheidet. Aber wenn du sagst,
Wie so also ich glaube schon, dass da die sportliche Komponente bei Red Bull bedeutend überzeugender war als bei einem Team Ineos. Auch wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die in Grand Tours so in den letzten Jahren im Vergleich abgeschnitten haben.
Okay, okay. Ja, das auf jeden Fall. Da hast du das unbestritten. Ja, Oscar Only ist dahin gegangen und ja, Derek G zu Lidl. Lidl wird auch immer größer, ne?
Ja, also die wollen, haben sich
das deutsche Team Lidl jetzt, ne?
Ja, genau. Also sie sind ja jetzt mehrheitseignerisch ein deutsches Team. Und wie gesagt, Juan Ayuso haben wir gerade schon drüber gesprochen, der das Team verstärkt und zur Tour de France dann soll. Und Derek G, ja, da gab es ja im letzten Jahr, sag ich mal, schon Ärger mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, mit Israel Premiertek, als das Team dann noch so hieß. Dem, also ihm kam dann natürlich so ein bisschen zugute diese Protestwelle bei der Vuelta, die ganzen Turbulenzen, die es um das Team Israel gab. Im Endeffekt heißt die Mannschaft ja jetzt auch in diesem Jahr nicht mehr Israel, sondern NSN Cycling Team, komplett ein kompletter Neuanfang im Prinzip. Und bedingt dadurch ist es für ihn dann auch relativ einfach gewesen, da jetzt eine Rechtsstreitigkeit mit denen zu vermeiden und sich dann einem neuen Team anzuschließen.
Hättest du gedacht, dass er zu hat es dich überrascht, dass er zu Lidl geht? Weil ich dachte eigentlich, naja, okay, die haben jetzt neben Patterson und ihrem Sprintverein da mit Ayuso ja schon so einen GC-Fahrer. Kriegen die zwei unter einen Hut, Ayuso und G? Unter einen Helm?
Auf jeden Fall, also wie gerade gesagt, die fahren ja unterschiedliche Renngruppen dann wahrscheinlich auch. Ja, in dem Falle ergänzt es sich. Also ich denke mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, planen die den Giro mit Jonathan Milan zu bestreiten und die Tour de France mit Mats Pedersen. Dementsprechend jeweils einen Grand Tour-Fahrer dazu für die Gesamtwertung, also G für den Giro und Ayuso für die Tour. Dementsprechend musste das Team natürlich immer zweigleisig auch aufstellen. Es kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Für die ist es jetzt das erste Jahr, wo die das mal ausprobieren. Ja, ich bin gespannt, aber letzten Endes, was haben sie für Möglichkeiten? Also wenn du nicht immer nur auf Sprints oder auf Klassiker gehen willst, wie mit Pedersen oder mit Milan, ist der Markt halt auch irgendwo begrenzt an guten Grand Tour-Fahrern. Also Vingegaard kriegst du nicht, Pogacar kriegst du nicht, Evenepoel ist jetzt auch woanders unter Vertrag. Das sind dann die Top 3 irgendwo.
Ja. Ich bin gespannt. G bei Lidl wird wahrscheinlich der einfachere Charakter sein, das ist im Vergleich zu Ayuso. Aber vielleicht wird sich Ayuso, vielleicht nehmen die Sprinter den auch einfach ein paar Mal mit zum Training und dann wird er danach reingenordet sein. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt da an der Stelle bei diesem Team. Aber ja, also er ist jetzt auch untergekommen, nachdem er relativ klar war, dass er bei Israel keine Zukunft für sich selber sieht und von denen auch nicht sieht. Machen wir einen harten Cut zum nächsten Programmpunkt. Cross. Jo. Auch eine meiner Lieben im Winter, also nicht selber fahren, sondern ich bin ja Frostbeule, aber zumindest in der Glotze schauen. Wie viel Rennen hast du jetzt in der Phase hier? Jetzt waren ja am Wochenende die Meisterschaften, die einzelnen Ländermeisterschaften, das ist so ein bisschen ruhiger, weil die sind jetzt auch nicht wirklich. Also, ich begeistere mich zwar für Cross, aber jetzt so viel dann auch wieder nicht. Aber wie viel hast du, davor war es so ein bisschen Breaken kleiner, wie viel hast du gesehen? Hast du die Rennen komplett geguckt? Hast du die Ergebnislisten geguckt? Wie sehr holt dich Cross mittlerweile ab?
Ich muss sagen, am Anfang habe ich noch viele Rennen geschaut, aber als dann klar war, wo die Tendenz diesen Winter auch wieder hingeht, habe ich mich dann oft auch auf die Zusammenfassung nur beschränkt.
Ja, ich würde das von mir auch ähnlich behaupten. Wenn man die Saison so ein bisschen zusammenfasst, muss man sagen, es war ein munteres Hin und Her von allen möglichen Fahrern bis Mathieu anstieg. Als Mathieu einstieg, war im Prinzip alles auf den Kopf gestellt, weil ab dann hat er jedes Rennen, wo er angetreten ist, gewonnen. Mal mehr, mal weniger dominanter, muss man sagen. Also ich hatte manchmal bei manchen Rennen den Eindruck, dass er da in der Vergangenheit schon souveräner war. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat sich ratlos gehalten, ne? Alles gewonnen, wo er da war, und dann, wo er nicht da war, durften sich dann die anderen um den Sieg prügeln. Wout van Aert, wie fandest du ihn in der dieser bisherigen Cross-Saison, bis zu seiner, da werden wir, glaube ich, niemanden spoilern, bis zu seiner Verletzung, die ihn ja dann schlussendlich auch aus der Cross-Saison zwang, den Cross-Saison zu beenden?
Das war schon recht logisch, fand ich, also wie er das aufgebaut hat. Am Anfang ist er noch ziemlich weit hinten rumgegurkt. Dann gab es noch ein, zwei Rennen, wo er, glaube ich, bei dem anderen Rennen ist er auch gegen Tibor Nice um den Sieg mitgesprintet. Und
war ich ein bisschen, also Tibor Nice macht das gut diese Saison. Also ich war wirklich sehr angetan von ihm.
Ja, und dann in besagten Rennen, wo es dann diesen Sturz gab, war es für mich so gefühlt das erste Mal, dass er auch so Van der Poel ein bisschen auf die Pedale gerückt ist. Mhm. Man hatte so das Gefühl, vielleicht, na, da könnte an dem Tag was gehen.
Der könnte an dem Tag nah dran sein.
Könnte nah dran sein, ja, aber leider dann, Van der Poel ist in dem Rennen, glaube ich, auch gestürzt.
Ja.
Ne? Exakt Cross in Mol war das. Ja, kam leider dieser Sturz. Also beim Cross, ansonsten sind ja Stürze doch in der Regel relativ glücklich. Leider für Wout van Aert in dem Fall nicht, weil er sich da den Knöchel gebrochen hat. Positiv kann man, wenn man was Positives dazu sagen kann, ist, dass er mittlerweile schon wieder auf dem Fahrrad sitzt, was mich überrascht hat.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so früh geht. Und ich weiß, ein Kollege hat, der auch sehr cross-affin ist und großer Wautje-Fan ist, dem habe ich, als ich das Rennen gesehen habe und dann den Sturz gesehen habe, habe ich schon prognostiziert, das war's mit dem Frühjahr. Zum Glück hatte ich da nicht ganz recht und zum Glück wird sich das nicht so schlimm fügen. Bleibt aber die Frage auch, ne, kann man so einen Mathieu van der Poel, kann man so einen Wout van Aert, vielleicht kann man auch so einen Thibaut Nice eigentlich als verantwortungsvoller Teammensch, also Teamleiter, in die Cross-Saison über reingehen lassen? Ich meine, die werden sich das nicht verbieten lassen, also Mathieu van der Poel hat ja schon angedeutet, so ein bisschen, naja, ewig mache ich das nicht mehr und ewig geht das nicht mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er diese Saison nochmal Weltmeister wird,
dann ist Schluss, das ist relativ klar.
Dass dann Schluss ist, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Wout es im kommenden Jahr sich selber zu motivieren, dann auch ohne manche, also er liebt den Cross ja auch, aber ob wir den ihn dann nächstes Jahr nochmal sehen, weiß ich auch nicht so genau. Ich wird es wahrscheinlich auch davon abhängen, wie die Saison dieses Jahr läuft für ihn. Ich bin gespannt und vor allen Dingen auch auf die Strahlkraft, die ein Mathieu van der Poel und ein Wout van Aert auf die Rennen, wo sie gestartet sind, ausgestrahlt hat. Ne? Also wie viel da auf einmal mehr los war und alles, wie es mit dem Cross weitergeht, wenn diese zwei ja Aushängeschilder in die Garage gehängt werden. Ne?
Ja, also aus finanzieller Sicht, klar, die Antrittsgelder sind immer noch hoch für die Fahrer oder wenn diese Stars da bei den Cyclocross-Rennen antreten, aber wenn man das in total auf ihre, sage ich mal, Vermögenssituation
ja, genau,
aufrechnet, sind das Peanuts, die dabei, also das haben sie nicht nötig, da noch aus finanziellen Gründen zu starten.
Nein.
Das machen die das für die Fans oder im Falle von Van der Poel, wie viel da ist es jetzt, dein 8. Weltmeistertitel dann, wenn das jetzt nochmal gewinnen sollte,
ist
dann
nicht wäre 9. sogar? 8. oder, aber 8. oder 9., da hast du auf jeden Fall recht.
Ist er auf jeden Fall alleiniger Rekordhalter und das ist ja sein Ziel, sozusagen sich den Rekord wird ja auch, ja, so schnell keiner brechen, fast für immer in den Geschichtsbüchern da zu verewigen.
Ja, und ich glaube aber auch, also ich glaube bei vielen solchen Sachen, ne, das sind Profis und die, das ist alles durchdacht und so weiter, aber ich glaube den beiden wirklich noch, vielleicht ist es auch naiv von mir, dass die das wirklich von Herzen machen. Also dass die da auch mit Herz, also ey, bei 0 Grad im Schnee draußen, ich wüsste gar nicht, wie hoch der Paycheck sein müsste, den man mir gibt, damit ich den Kack mache. Also da musst du schon irgendwie so ein bisschen zumindest. Und dann, ich weiß nicht, ob es das Rennen war, wo Wout dann gestürzt ist. Ich glaube sogar schon, aber da ist er ja auch, also das muss man sich vorstellen, der ist ja auch in kurzer Hose dann noch gefahren.
Ja.
Teilweise ja. Ohne Handschuhe. da denkst du, da kannst du dir nur einen Kopf packen. Und also da musst du schon sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, nicht rüstig, sondern so robust ist man sehr robust unterwegs sein, im Sinne von, ne, da muss, also da darfst du nicht so eine Frostbeute sein und das kannst du auch so ein bisschen lieben, weil sonst geht das, glaube ich, gar nicht.
Ja, und aus, sag ich mal, der deutschen Perspektive, aus Deutschland heraus, ist es auch schwer nachvollziehbar, wie beliebt der Cyclocross-Sport in Belgien und in den Niederlanden sind. Also gerade Van Aert ist ja extrem beliebt bei den belgischen Fans. Was so Cross angeht, kann man sich hierzulande gar nicht vorstellen. Und bei Van der Poel habe ich so manchmal ein bisschen das Gefühl, der genießt auch diese Show da ringsherum, wie er da schon immer mit seinem Lamborghini vorfährt.
Absolut. Und
alles, was so das drumherum ist, das macht ihm offenbar auch Spaß.
Ja. Das ist Teil des Ganzen. Was kommt denn noch jetzt so? Das war vielleicht eine kurze. Mars Mechelen ist, glaube ich, noch ein großes Rennen. Benidorm ist noch da und dann
Hoge Heide.
Und am 1.2. dann die Weltmeisterschaft und dann geht's ja auch schon relativ, also das ist ja sozusagen bei diesen ganzen Reihen und Rennen, die es da gibt, also die verschiedenen Wertungen und so weiter, die auch völlig undurchsichtig sind für jemanden, der sich nicht sein Leben lang damit beschäftigt hat. Aber, ne, 1.2. ist das, was wollte ich noch sagen? Lustig fand ich zumindestens, hast du es mitbekommen mit der deutschen Cross-DM am Wochenende? Ein Rentner hat gewonnen, etwas zugespitzt.
Marcel Meisen ist wieder deutscher Meister geworden. Ja. Es ist auf der einen Seite natürlich schön für ihn, dass er da jetzt nochmal den Titel holt, auf der anderen Seite auch bezeichnend, wie es um den deutschen Crosssport steht.
Und natürlich auch ein bisschen schade, finde ich zumindest, dass das deutsche Meistertrikot dann im kommenden Jahr nicht bei irgendwelchen Rennen gezeigt wird. Es sei denn, ja, er fährt nochmal irgendwo, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Also er ist halt quasi als Privatier gestartet. Und das deutsche Meistertrikot wird deswegen im kommenden Jahr nirgendwo gezeigt werden. Finde ich ein bisschen, na, weiß ich nicht, unnötig. Also, das ist unnötig, ne? Finde ich schade. Weil
wenn das kann, warum soll das nicht tun?
Ja, nee. Ihm kann man das also überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Im Gegenteil, ich finde die Nummer eigentlich ganz lustig, dass du als Privatier da hinkommst und dann das Ding gewinnst. Also das ist großer Spaß. Aber dass das ihm zum Vorwurf machen nicht, aber dass das Meistertrikot eigentlich nicht gezeigt wird, das finde ich, wie soll ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Gut, Cross waren wir am Punkt. Dann kommen noch australischen Meisterschaften. Wieso haben wir ausgerechnet die australischen Meisterschaften bei uns auf der Agenda? Gab es irgendwas Besonderes, was ich nicht mitgekriegt habe?
Wow. Zum einen, weil es ganz interessant war und andererseits ist es so das erste, sage ich mal,
Du musst mich noch mal abholen. Mir ist gerade hier bei Pro Cycling die Werbung auf die Ohren gedonnert. Ich hoffe, du hast das nicht gehört.
Nein.
Okay. Oh, ich habe einen Hörsturz bekommen.
Einerseits ist es so das erste bedeutende Rennen, sage ich mal, oder bedeutendere Rennen, treten ja so nur Australier an, aber trotzdem recht gut besetzt. Und zum anderen war es auch sehr interessant oder zum Schmunzeln schon, wenn man das so ein bisschen, ich habe es auch nicht live gesehen, ich habe es mir hinterher dann die letzten Kilometer nochmal im Redive angeschaut. Und man muss schon sagen, das war eine Vollblamage fürs Team Jayco Alula.
Also Patrick Eddy, andersrum der Name, er hat gewonnen, ein Team Brennan. Hast du vom Team Brennan diverse Devotionalien zu Hause, deswegen kennst du die auch alle, aber sonst weißt du nicht viele von denen, oder?
Nee, also das ist ein Team aus der zweiten oder dritten Reihe und dem wird es dem australischen Meister ähnlich wie dem Crossmeister aus Deutschland im nächsten Jahr gehen. Also das Trikot wird man wenig sehen, sag ich mal. Und natürlich das Team Jayco Alula als World Tour Rennstall aus Australien ist da als haushoher Favorit ins Rennen gegangen und die hatten auch lange Zeit mit Luke Durbridge den Spitzenreiter, aber dann sind sie dann teilweise in der Verfolgung, sind sie dann ihrem eigenen Mann hinterhergefahren und am Ende wollte dann Luke Plapp den jungen Mann da, Patrick Eddy, versuchen abzuhängen, selbst noch. Das ist vollkommen misslungen und dann kam am Ende so ein Überraschungssieg bei raus. Mit Sicherheit war die Besprechung im Teambus hinterher nicht so angenehm.
Nee. Erinnert mich ein bisschen daran, wie wir früher mal gewitzelt haben, dass das Team Movistar am Abend vorher an der Bar ausknobelt, wer am nächsten Tag Meister wird. Ich finde, kennst du Layton Cook, der vierte des Rennens? Er fährt für die Falcons Paddle Mafia Racing Team, was ich sehr, sehr wichtig finde. Also ich glaube, ich mag Australien immer. Das ist noch nicht mal ein Team, das ist ein Einzelstarter, glaube ich. Also wenn du auf die Teamseite gibst, da gibt es nix. Das ist sehr, sehr lustig. Ja, also werde ich mir vielleicht nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, nochmal angucken. Aber danke, dass du darauf hinweist.
Ja, bei den Frauen lief es besser. Für die, also die heißen zwar anders, Liv Alula Jaco, aber es ist letzten Endes das Team, haben sie einen Doppelsieg geholt durch Mackenzie Copeland und Ruby Roseman Gannon.
Okay. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Dann kommt jetzt die Tour Down Under. Die startet am 20.01. Heute Tag der, ich muss das mal kurz sagen, weil ich brauche 2 Tage, um das zu veröffentlichen. Tag der Aufzeichnung ist der 14. Januar, Veröffentlichung wahrscheinlich am 16. Januar und dann sind es nur noch 4 Tage.
Ja, und am 17. bis zum 19. Geht vorher schon auch die Frauentour Down Under los, die geht auch über 3 Tage.
Ah, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke, dass du es erwähnst, mich da abholst. Ja, es ist, habe ich das irgendwo? Nee, ich hatte irgendwo was von Willunga Hill gelesen, aber das heißt, ist da irgendwas anders? Weil ich sehe ihn zumindest am Samstag, 24. als Zieldurchfahrt. Also haben die irgendwas geändert?
Nicht viel.
Okay, dann ist gut, dann bin ich gut. Nee, ich dachte, die hätten ihn rausgenommen oder sonst was, weil dann wäre wahrscheinlich noch
bei
mal.
Bei den Frauen ist er nicht mehr dabei.
Ah, okay, ja, dann kann es das sein, was ich irgendwo aufgeschnappt habe. Ja, aber ansonsten eigentlich wie gehabt, oder? Ein Prolog in Adelaide. Also ich sehe jetzt da nichts Großes.
Ja, die entscheidenden Etappen, die letzten beiden auch wieder in diesem Jahr wahrscheinlich, am 24., 25. Willunga Hill und Etappe nach Stirling, sag ich mal. Und auch, wenn man sich jetzt mal die Siegerliste aus dem letzten Jahr anguckt, könnte es auch in diesem Jahr ähnlich laufen. Also der Vorjahressieger Jonathan Narváez ist für mich auch in diesem Jahr wieder der Top-Favorit. Natürlich wird auch das Team Jaco Alula versuchen, da ordentlich mitzumischen, ihn herauszufordern. Dann gibt es noch andere starke Fahrer bei UAE, die bringen natürlich auch einen Jay Vine mit, beispielsweise einen Adam Yates. Also auch daran sieht man ja schon, wie ernst die das wieder nehmen von Anfang an in dieser Saison.
Also die machen Platz 1, 2 und 3. Planen sie.
Das glaube ich jetzt nicht ganz, aber es wird extrem schwierig, sie bei der Tour Down Under zu schlagen.
Ja. Aber ganz ausgeschlossen ist jetzt auch nicht. Team Jaco Alula mit Ben O'Connor, Luke Durbridge und den eben im anderen Zusammenhang Luke Platt. Haben wir sonst noch irgendwas, was jetzt herausragend oder besonders, ne, Australier fahren als Nationalteam, fährt der da mit? Wie hieß er nochmal? Patrick Eddy, ne? Immerhin, da ist er dabei. Also er präsentiert sich bei der Tour Down Under, wird das Meistertrikot präsentiert. Das ist auch mal was. Ja, aber das startet am 20., wiederhole ich gerne nochmal, nächste Woche. Warte mal, heute ist Mittwoch, nächste Woche Dienstag. Fällt mir gerade ein, das war das, was ich noch erwähnen wollte. Was sagst du denn, also normalerweise ist das jetzt hier wirklich nur ein ganz Randthema, aber dass der Wechsel von Education First von Rafa, die ich ja schon seit vielen Jahren gerne immer gesehen habe, also das Team Education First und das Rafa, ich fand, das passte auch so in der Konstellation ganz gut, zu Assos, was ja schon vorher von den so mancher Spatz von so manchem Dach gepfiffen hat, und Wouters hat das ja auch gesagt, ne, mal was Neues und so, dann hat es ja noch relativ lange gedauert. Hast du eine Meinung zu?
Beschäftigt? Ich finde, das passt auch recht gut von den Marken zusammen, oder? Also, ja. Und bei Rafa weiß ich gar nicht genau, die hatten auch immer so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten, kann das sein, in letzter Zeit? Weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass die jetzt das Profiteam nicht mehr ausstatten.
Also meine Theorie ist dazu, die ist einfach rein, also nicht faktenbasiert, sondern reingegraben. Was ich gelesen habe, dass sie jetzt das amerikanische Nationalteam zum Beispiel ausstatten, so wie Assos früher auch mal nur, glaube ich, die Schweizer Nationalmannschaft und ich glaube, frag mich nicht, das kann auch völlig geträumt sein, die brasilianische Nationalmannschaft ausgestattet haben. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die, ne, also A, klar, ein bisschen Kosten senken, ne, das machen die gerne mit. Und das amerikanische Nationalmannschaft dann ausstatten im Sinne von, oder das amerikanische Nationalteam, im Sinne von jetzt für Olympia nächstes Jahr, nee, wann ist Olympia nächstes Jahr? Jetzt ist 28, ne, in zwei Jahren. Da den amerikanischen, auf dem amerikanischen Markt noch ein bisschen präsenter zu sein, und andererseits, klar soll das Unternehmen erfolgreich geführt werden und auch Geld machen, aber wenn die Walmart-Söhne oder wie die da auch immer, dann wer das genau da ist von Walmart, da genug Geld reinbuttern, ist das auch egal. Ne? Aber vielleicht hat das auch nochmal was mit dem amerikanischen Markt zu tun, dass die da ein bisschen mehr präsent sein wollen. Keine Ahnung. Aber ich finde auch, das ist ein gutes Match und fand diese die Spots, die da gekommen sind, ganz lustig. Ich fand es nur irgendwie, normalerweise krieg ich das so, was weiß ich, wenn jetzt das Team Bahrain von wem werden die ausgestattet? Allee, glaube ich, jetzt zu schlag mich tot, Sportful wechseln würden. Das würde ich mir einbilden, würde ich kaum mitkriegen. Aber das war jetzt schon irgendwie so eine Sache, die auch präsent war in der Öffentlichkeit.
Ja, klar, es war ja eine sehr, sehr langjährige Partnerschaft. Ja. Also, wo auch, sage ich mal, die PR-Aktionen, die Vorstellung dieser Outfits begleitet haben, immer was Besonderes waren irgendwie. Also, es war schon immer so ein kleiner Hype darum.
Erinnere sich an diese Donald Duck-Hüte und Trikots. Das war ein bisschen cool.
Wie ist denn die Palace? Palace-Kollektion, sowas, was die rausgebracht haben, das war schon herausstechend aus dem Peloton immer. Ja. Ist fast so, wie die Ineos-Kombi in diesem Jahr.
Ja, die hellen Hosen. ich bin nur gespannt, ob dieser Cool-Faktor oder dieses Verrückte oder so, ob das werden wir, glaube ich, dann feststellen in den kommenden vielleicht Jahren oder vielleicht auch in den kommenden Monaten schon, ob das eher etwas war, was von Rafa kam oder von Education First kam, weißt du, wo der Impuls dazu kam. Ja, weil wenn das jetzt ganz biedere und altbackene Sachen werden, dann weiß man, okay, ja, das war jetzt dann eher doch von dem englischen Bekleidungsfirma, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich bin gespannt und ich finde es ein bisschen schade, dass die Herren zumindest so wenig nationale Meistertrikots gerade haben, weil die fand ich dann auch immer sehr, sehr, daran sieht man ja schon ein bisschen so, okay, wie einfallsreich sind die Ausrüster, ne, aber...
Ja, es gibt Teams, also die zelebrieren das ja richtig, wenn sie nationale Meisterschaften haben. Also die gehören, meine ich, auch immer dazu. Also Ben Healy, denke ich da dran.
Ja.
Mit seinem tollen Trikot beispielsweise, irischer Meister. Aber es gibt natürlich auch Teams, nenne da mal stellvertretend UAE, die halten das äußerst dezent
in Meistertrikots. Ja. Da ist es fast egal. Aber wollte ich nur kurz erwähnt haben, das war das, was ich noch hier so auf der Liste, auf meiner Liste hatte. Worauf freuen wir uns am meisten diese Saison? Fang du mal an. Worauf freust du dich?
Generell natürlich erstmal, dass jetzt wieder verstärkt Radrennen auch zu sehen sind. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick in den Kalender vorauswerfen innerhalb der nächsten zwei Wochen. Also wir haben jetzt gesagt, heute ist der 14.01. haben wir zu einem die Tour Down Under, aber dann gehen jetzt hier in Europa auch schon so ein paar Rennen los. Also Mallorca Challenge ist dann Ende Januar beispielsweise wieder. Diese ganzen kleineren Rennen in Spanien gehen los, im Nahen Osten, sagt man so, glaube ich, in den Emiraten oder Saudi-Arabien wird dann auch gefahren. Das ist das, worauf ich mich erstmal als erstes freue. Und dann natürlich spitzt sich dann erstmal alles auf die Klassiker zu. Da sehe ich das, oder generell verfolge ich da fast schon lieber den Frauenradsport, weil es da viel offener noch zugeht oder viel unvorhersehbar ist. Mhm. Bei den Männern sage ich mal, also wenn es jetzt, wenn man jetzt mal scharf durchkalkuliert, könnte es sein, dass ein Fahrer alle 5 Monumente gewinnt, was ich nicht hoffen will, aber gerade, was ich schon angesprochen habe, freue ich mich sehr auf dieses Duell zwischen Van der Poel und Pogacar bei Mailand-San Remo auf einer anderen Rundfahrt und Paris-Roubaix.
Ja, ich glaube auch, dass das So wie Mathieu van der Poel und Wout van Aert das Duell des Crossos war, glaube ich auch, dass das die der Aufhänger für die frühe Saison, Frühjahrssaison ist. Ich freue mich noch so ein bisschen, ich überlege, ob ich dieses Jahr wieder zu Lüttich-Bastogne-Lüttich fahren soll. Da sind wir im vergangenen 2 Jahren mit dem Fahrrad von hier in Köln aus hingefahren. Das ist mittlerweile auch für mich so ein bisschen so ein kleiner Hänger im Frühjahr, sowas, worauf man sich da freut. Aber Paris-Roubaix ist auch, glaube ich, immer vorausgesetzt. Ne? Wir sprechen jetzt Stand heute, wer weiß, was bis dahin ist. Wout van Aert hat man ja gesehen, wie schnell es passieren kann. Wie schnell auch manche Traum vielleicht besser platzen kann. Für ihn ist ja Paris-Roubaix auch noch eins der Dinge, die er unbedingt gewinnen will. Und vielleicht ist das, vielleicht kommt er dann auch noch bis dahin wieder so in Tritt. Ich bin irgendwie, weiß auch nicht, wo mein Pessimismus an der Stelle herkommt, aber es fehlt mir ein bisschen der Glaube daran, aber wünschen würde ich es ihm tun sehr. Und dann, also wie jedes Jahr die Grand Touren einfach, ne? Also dass wir uns darauf freuen, brauchen wir, glaube ich.
Ja, gerade bei den Grand Tours bin ich extrem gespannt. Also ich denke mal schon fast wieder, dass der Giro d'Italia die spannendste Grand Tour werden könnte des Jahres. Ich bin extrem gespannt auf das Team, wie sich Remco Evenepoel bei Red Bull schlägt. Das wird, denke ich, fast schon die spannendste Personalie des Jahres werden. Es gibt auch viele Teams, unter den Teams, wenn man die mal ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, viele spannende Geschichten. Also zum Beispiel das Team Suda Quickstep, die sich jetzt nach dem Abgang von Evenepoel wieder darauf zurückbesinnen, Klassiker als ihren Schwerpunkt zu haben. Die haben ja auch Van Baarle beispielsweise oder Jasper Stuyven geholt. Dementsprechend wird es da vielleicht noch ein bisschen unausrechenbarer wieder bei den Klackern. Oder auch die Fusion von Intermarché und Lotto, bin ich gespannt, wie das beispielsweise funktioniert. Also da gibt es viele neue Konstellationen in diesem Jahr.
Aber ich finde schön, dass du den Frauen, Entschuldigung, wenn ich da nochmal jetzt, da kam ich jetzt gerade zurück, weil ich dann noch nochmal das Frauentrikot von Education First gefunden habe. Und die haben in der Tat ja natürlich ein paar Europäer, ein paar mehr Meister, nationale Meister. Die sehen ganz schön aus. Das amerikanische Meistertrikot ist dabei und das Weltmeistertrikot natürlich auch. Und das andere wird mir gerade von der Werbung verborgen. Wo wollte ich noch hin? Gibt es denn etwas, was du, das klingt blöd, aber so eine Befürchtung des Jahres? Also was irgendwie, ist es von uns eigentlich, ist es eine Befürchtung, wenn man sagt, Pucki wird genauso dominieren wie letztes Jahr?
Oder noch mehr dominieren
oder noch als mehr, letztes Jahr?
Weil wenn das so weitergeht oder wenn man so die alles das, was irgendwie in den sozialen Medien geschieht oder was die Berichterstattung jetzt vor der Saison schon angeht, wenn das alles so eintrifft, dann gute Nacht, sage ich mal. Aber noch ist ja kein Rennen gefahren und wie du schon sagst, also es kann einfach noch so viel passieren, gerade jetzt im Frühjahr, da ist man nie davor gefeit, das irgendwie, ja, wir wollen es keinem wünschen, eine Krankheit, einen Sturz,
sonst irgendwas. Auf gar keinen Fall. Also dadurch soll kein Rennen entschieden werden.
Nie. Dazwischen kommt eine Formschwäche oder sonst irgendwie was. Aber eine Angst davor muss man nicht haben. Es ist nur natürlich dann immer, recht einseitig. Wenn ein Fahrer irgendwie alles abräumt und der Rest kann nur zuschauen. Deswegen drücken wir die Daumen, dass dieses von uns heraufbeschworene Duell bei den Klassikern zustande kommt.
Ja. Definitiv. Also, das ist wirklich, wenn man sich die letzte, bei Pro Cycling Stats das letzte Jahr anschaut, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Also, das ist einfach so unfassbar, unfassbar, unfassbar.
Also. Aber interessant oder beziehungsweise was natürlich spannend ist für die Zuschauer ist, dass, also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja, also Tadej Pogacar an sich fährt eigentlich wenig Rundfahrten, also die ganzen Frühjahrsrundfahrten, UAE-Tour, glaube ich, wird auch schon Aufeinandertreffen bringen zwischen Vingegaard und Evenepoel beispielsweise. Katalonien-Rundfahrt, Paris-Nizza, Tirreno-Adriatico. Das werden alles super spannende Rennen werden.
Mhm. Ja. Ja, wenigstens das haben sie uns noch gelassen. Ja, aber du hast das Wichtigste noch gesagt, es soll halt kein Rennen entschieden werden durch Krankheit oder Sturz oder sonst irgendwas. Das, das würde ich mir wünschen, dass so etwas nicht passiert. Stell dir mal vor, und zwar nicht nur, es geht mir dabei nicht nur um ihn. Stell dir mal vor, der stürzt jetzt bei, das wird jetzt hier eines der ersten Rennen sein, die er startet, bei den Klassikern, ne? Stell dir mal vor, der stürzt jetzt bei, sagen wir mal, Flandern-Rundfahrt. Ne, dann ist jeder Sieg bei Paris-Roubaix, Amstel, vielleicht von Lüttich, Bastogne-Lüttich, jeder Sieger dort wird immer so ein bisschen mit dem, naja, okay, er hat jetzt gewonnen, aber Poggi war ja auch nicht da. Weißt du, das finde ich immer das Traurige daran, dass der Sieg der anderen auch so ein bisschen geschmälert wird durch so eine Verletzung. Das muss man, finde ich, auch immer noch so ein bisschen.
Ich glaube, in dem Moment schon, aber wie ich vorhin schon gesagt
habe, ja, in 10 Jahren nicht mehr.
Da sieht man nur noch die Siegerliste und fragt nicht mehr, wer am Start war.
Ja, vielleicht, aber wenn du jetzt eine Siegerliste vom Tour de France Sieg von, na, nee, das ist ein hinkender Vergleich. Aber man weiß schon, ja, nee, hast recht. Also du guckst in die Siegerliste und weißt dann, aber ich glaube, Leute wie du und ich werden es immer noch im Hinterkopf haben. Also zumindest du, ich habe es bis dahin vergessen, also das ist ja klar. Aber du wirst es noch im Hinterkopf haben und dann auch denken so, ja, aber das war doch das Jahr, wer war das nochmal, irgendein Giro-Sieger, wer hat denn mal den Giro gewonnen, wo alle hinterher auch gesagt haben, naja, das war ja eigentlich auch nur ein Versehen, weil eigentlich war auch keiner von den Guten, haben sich verletzt und war nicht da und so weiter. Also das hört man ja immer mal wieder, leider. Weiß nicht, ob es der Giro war, vielleicht auch die Vuelta, egal. Gut, also wir haben jetzt fast ein Stündchen. Haben wir noch was oder sagen wir, das war jetzt unser Reinkommen ins Jahr?
Nö, ich denke, damit haben wir einen guten Start in die neue Saison oder zumindest eine gute Grundlage für die Vorbereitung gelegt.
Ja. Wie ist denn deine Saison 2026? Hast du schon irgendwas geplant? Frage ich mal einfach so jetzt aus der Reihe.
Ich lasse das auf mich zukommen, hab jetzt keinen Druck
irgendwie. Ja, das ist kein Druck, dein Sponsor steht dir nicht im Nacken.
Nee, das stimmt.
Aber absolut. Du bist schon, früher bist du ja auch öfter Jedermann-Rennen gefahren und so. Dich habe ich meistens nur am Start gesehen, weil du warst deutlich schneller. Hast du jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht, ne?
Nee.
Aber bewusst also das, oder?
Boah, einfach zeitbedingt, ja, okay, ne? Also ich glaube, geht dir ja ähnlich, dass... Ja. Das ist das eine und zum anderen kommt man ja auch in ein etwas fortgeschritteneres Alter,
man wird wo man sich
vielleicht nicht mehr in jedes Getümmel stürzt.
Absolut, absolut. Du bist einfach ein paar Jahre früher als ich so klug geworden. Das unterscheidet uns. Aber es gibt ja noch, du bist ja auch bei Swift eingestiegen, ne? Da kannst du jetzt auch mal das ein oder andere Rennen mitfahren. Das ist relativ gefahrlos.
Stimmt, zum Beispiel gerade war ja oder ist noch, nee, war die Tour des Swift.
Das ist noch, das ist ja 6 Wochen. Und eigentlich muss ich auch sagen, erwarte ich so ein bisschen von dir, dass du natürlich im ersten Jahr, wie jeder, der im ersten Jahr völlig bekloppt ist, nicht nur die Tour de Swift fährst, also nicht jede der 6 Etappen, sondern natürlich alle 3 Varianten aller 6 Etappen. So tief bist du dann doch noch nicht eingestiegen.
Mir hat der Mont Ventoux noch nicht gereicht.
Den Mont Ventoux bist du gefahren? Ach.
Ja, den fand ich auch tatsächlich erstaunlich realistisch dargestellt.
Das stimmt. Also meinst du jetzt, bist du den schon mal in Real hochgefahren? Entschuldigung, ich frage.
Nee, also ich kenne ihn ja auch nur aus dem Fernsehen. Das Einzige, was mir natürlich aufgefallen ist, dass sie die letzte Kurve nicht gescheit hingekriegt haben.
Was ich dazu sagen muss, ich finde es auch von der Belastung her einigermaßen realistisch. Also ich bin den jetzt zweimal hochgefahren, also in meinem Leben. Und ich fand auch so genauso lang gebraucht und irgendwie so kaputt am Ende und so. Also das ist schon relativ realistisch, genauso. Und ich finde den auch näher dran als zum Beispiel Alpe d'Huez. Also
ja,
das vielleicht aber auch, weil der Ventoux einfach so manche sehr, sehr charakteristischen Dinge hat. Ich meine, klar, du brauchst bei Alpe d'Huez brauchst ja eigentlich im Prinzip nur die ganzen Kehren machen, dann hast du das Ding ja schon gut genug. Und dem Ventoux musst du einfach auch nur ein paar Punkte richtig machen und dann ist gut. Aber das haben sie wirklich gut gemacht, ja. Stimmt, hatte ich auch gesehen bei dir, dass du da hochgefahren bist. Und mich schon gefreut für dich. Ja, aber Tour de Swift, wie gesagt, ne? Also jede Etappe gibt es ja eine Woche lang. Und von jeder Etappe gibt es 3 Varianten. Du fährst einfach alle 3 Varianten. Und dann bekommst du hinterher ganz am Ende als besondere Auszeichnung eine Mütze, die du verkehrt rum virtuell auf deinem Kopf hast.
Jo.
Ja, das kein Ziel im Leben ist.
Habe ich immer schon von geträumt.
Alles klar. Thomas, es war ein wahres, großes Fest und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen Spaß dabei hatten. Danke wie immer für all eure Unterstützung in jeglicher Form. Das freut uns immer sehr und wir hoffen, dass ihr einen guten Start ins Jahr habt, viel Fahrrad fahren könnt, weil ihr gesund seid. Und wenn ihr krank seid, dann werdet schnell wieder gesund, damit ihr Fahrrad fahren könnt und es euch gut geht. Tschüss.
Tschüss.